Es ist ein frostiger und stürmischer Herbst, der uns erwartet, zumindest was die Wirtschaft betrifft. Die Herbstprognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute und der Bundesregierung zeichnen ein eher trübes Bild der deutschen Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt soll lediglich um 0,2% zulegen, das heißt also, die Wirtschaft stagniert. Erst nächstes Jahr erwarten die Institute einen leichten Anstieg um etwa 1,3%. Warum die Wirtschaft einfach nicht in Schwung kommen will und was das für die Pharmabranche in Deutschland bedeutet, das finden wir heute in diesem Podcast heraus.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Wie geht's weiter mit der deutschen Wirtschaft? Das ist die Frage, die nicht nur die Herbstgutachten beschäftigt, sondern auch uns heute in dieser Podcast-Folge. Zum Glück ist mein Co-Host wieder am Start, der sich durch alle Studien gelesen und die Zahlen nachgerechnet hat. Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, in den vergangenen Monaten, da hat uns ja eine Hiobsbotschaft nach der anderen erreicht. Die deutschen Autobauer, die haben Stellenabbau angekündigt. Es folgten die Commerzbank, ThyssenKrupp Steel, Bosch und zuletzt auch die Lufthansa. Wenn man da so die Nachrichten verfolgt, da könnte man ja schon Angst um seinen Job kriegen, oder?
Ja, die Arbeitsplatzunsicherheit ist enorm gestiegen. Das merkt man in den einzelnen Meldungen der Unternehmen. Das sieht man aber auch schon seit längerer Zeit in den Zahlen. Also wir sehen einen Jobabbau bei den Industrieunternehmen. Vor allen Dingen dort gehen in Größenordnung von 10.000 Jobs pro Monat Beschäftigungsverhältnisse verloren. Da ist aber weniger, dass es eine ganz große Entlassungswelle gibt, sondern das sind dann eher so die nach wie vor regulären Austritte aus den Beschäftigungsverhältnissen. Es wird aber nicht aufgefüllt. Mhm. Und das ist der Punkt. Also es gibt eben keine neuen Beschäftigungsverhältnisse. Das heißt, am Arbeitsmarkt sind die Chancen, eben in einen neuen Job zu kommen, deutlich gesunken, während das Arbeitsplatzrisiko rausgeschmissen zu werden tatsächlich noch nicht so signifikant gestiegen ist.
Mhm. Nichtsdestotrotz sorgt das ja auch für Unsicherheiten. Die gute Nachricht unter all diesen schlechten in der Pharmabranche, da sieht's besser aus. Also da hat sich die Beschäftigung besser entwickelt, auch als in der Gesamtwirtschaft, ne?
Ja, die Pharmabranche ist eine der Industriebereiche, in denen die Beschäftigung aufgebaut wird, also zusätzliche Stellen geschaffen werden. Da können wir auch erwarten, dass das in den nächsten Jahren noch weitergeht, denn wir haben ja einige Investitionen hier jetzt in den letzten Monaten und Jahren angefangen, die dann auch entsprechend mit Leben gefüllt werden müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wo dann eben auch neue Beschäftigungsverhältnisse aufgebaut werden. Nichtsdestotrotz, auch in der Pharmabranche merkt man so allmählich, dass auch die Konjunktur insgesamt abflaut. Dennoch haben wir einen Beschäftigungsaufbau.
Insgesamt eher so gemischte Aussichten, das höre ich dabei raus. Und was die Ursachen dieser wirtschaftlichen Schwäche sind in Deutschland, dem wollen wir auf den Grund gehen. Und dafür wollen wir den Blick auch etwas weiten. Denn was hier geschieht, das hat auch mit Entwicklungen in den USA und China zu tun. Wir hören mal rein.
Die Herbstprognosen der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute sehen die Konjunktur weiter geschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands soll 2025 nur um etwa 0,2% wachsen, während ab 2026 eine leichte Erholung auf 1,3% erwartet wird. Im Mittelpunkt der diesjährigen Analysen steht die Kombination aus inländischer Investitionsschwäche, anhaltenden Strukturproblemen und externen Belastungen. Der Binnenkonsum bleibt zwar stabil, die Industrieproduktion aber stagniert. Und der Export wird durch weltwirtschaftliche Spannungen massiv belastet. In den USA wirkt sich die protektionistische Politik unter Präsident Trump stark auf die Weltwirtschaft aus. Durch neue und dauerhaft erhöhte Importzölle hat sich das internationale Zollniveau um mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber 2024 erhöht. Diese Handelsbarrieren treffen vor allem exportstarke Volkswirtschaften wie Deutschland. Auch China richtet sich industriepolitisch neu aus und setzt auf Protektionismus. Das belastet den bilateralen Handel. Im ersten Halbjahr 2025 sind die deutschen Exporte nach China massiv eingebrochen. Der Rückgang betrifft besonders Maschinenbau, Automobilindustrie und Chemie.
Ja, hohe Zölle und Protektionismus in den USA, sind das die entscheidenden Gründe aus deiner Sicht, Klaus, für die deutsche Wirtschaftsschwäche?
Ja, es ist ein wichtiger Faktor. Also das externe Umfeld, die Weltwirtschaft hat immer auch einen großen Einfluss auf Deutschland, weil wir eben eine Exportnation sind. Und vieles von dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erfolgreich nach außen verkauft haben, verkauft sich jetzt schlechter, liegt wie Blei in den Regalen. Und entsprechend macht sich natürlich auch die schwache Nachfrage aus dem Ausland hier bemerkbar. Aber es ist eine Kombination aus konjunktureller Schwäche in der Welt und strukturellen Problemen hier am Standort, denn nicht nur die Nachfrage ist schwach, auch unser Angebot hat sich relativ verschlechtert. Also wenn wir gerade an den Maschinenbau denken, dann gibt es jetzt heftige Konkurrenz auch aus China. Dort wurden eigentlich die Maschinen gekauft, viele Maschinen gekauft, aber die sind mittlerweile auch relativ gut im Selbstherstellen dieser Werkzeuge und dementsprechend muss man sich da eben auch in gewisser Weise neu erfinden.
Und bei Autos sieht es ja ganz ähnlich aus. Auch da war ja Deutschland führend im Export von Automobilen. Da ist China sicherlich auch nochmal durchgestartet in den letzten Jahren.
Ja, also auch im Bereich der Mobilität sehen wir da ganz massive Verschiebungen. Auch da ist sehr offensichtlich, in welchen Bereichen die chinesische Volkswirtschaft vor allen Dingen Marktanteile gewinnen möchte. Also Elektromobilität und viele dazugehörige Teile sind das, was die chinesische Strategie ausmacht im Automotive-Bereich. Deutschland ist eben auf diese Verbrenner fixiert und hat eben dieses E-Mobilitätsmodell erst relativ spät aufgegriffen. Jetzt ist es eben so, dass in China da der Markt auch noch wegbricht. Also dort hat man auch viele Autos hinverkauft und das macht sich jetzt gerade auch in der Automobilindustrie erheblich bemerkbar.
Bleiben wir mal in China. Nach meinem Gefühl hat das weniger Schlagzeilen gemacht, aber China hat auf die Handelspolitik der USA reagiert und zwar mit einer Einschränkung des Exports von seltenen Erden. Auf der ganzen Welt sind Unternehmen von diesen Lieferungen aus China abhängig. Die Folge, wenn es jetzt ausbleibt, Produktion stockt, Smartphones, LEDs, Elektromotoren, das alles braucht seltene Erden und es läuft eben einfach nicht mehr rund, wenn die nicht da sind. Wie bedeutend ist diese Entwicklung für die deutsche Wirtschaft?
Ja, das hat erhebliche Sprengkraft. Also wir haben jetzt die Schlagzeile gesehen, dass auch bei VW über Kurzarbeit nachgedacht wird, weil Chips in der Produktion fehlen. Und das ist ja ein Anzeichen dafür, dass man bestimmte Zulieferungen nicht mehr in dem Umfang beziehen kann, wie man sie eigentlich braucht. Bei den seltenen Erden ist es ein ganz strategischer Zug auch seitens der chinesischen Wirtschaft zu sagen oder der Regierung in dem Fall zu sagen, ja, wir brauchen die selbst, wir möchten sie gerne im Land haben und zudem ist es natürlich auch ein handelspolitisches Instrument. Wenn die einen uns im Bereich der Technologieentwicklung möglicherweise Schaden zufügen, die USA haben zum Beispiel Ausfuhrverbote für bestimmte Hightech-Produkte erlassen, ja, dann haben wir unsere seltenen Erden und entsprechend können wir auf die Weise unseren Wettbewerbsvorteil stärker ausspielen. Also diese Handelspolitik fällt jetzt in einer Zeit, in sozusagen ohnehin geopolitisch schwierigen Zeiten, nochmal stärker ins Gewicht, weil jetzt diese konzentrierten Abhängigkeiten deutlich zum Tragen kommen. China mit seinen seltenen Erden, Südostasien ohnehin mit sehr starker Halbleiterproduktion, die USA mit ihrem starken technologischen Fußabdruck, die auch entsprechend Protektionismus fahren und entsprechend das Hochziehen von Handelsbarrieren für die Länder, die eben auf den Export von Waren angewiesen sind, ist das natürlich besonders schwerer stark.
Blicken wir mal nach Deutschland. Die Herbstprognosen, die werden ja von unterschiedlichen Instituten erarbeitet, also dem IFO-Institut beispielsweise, auch dem Institut für Wirtschaftsforschung, aber auch anderen. Wie unterscheiden sich diese Einschätzungen der jeweiligen Institute?
Ja, die Institute sahen eigentlich schon im Frühjahr so ein bisschen die Talsohle der wirtschaftlichen Schwäche durchschritten. Also wir haben ja jetzt mittlerweile das dritte Jahr quasi Rezession, das fünfte Jahr in Folge eigentlich keine Veränderung im Niveau der Wirtschaftsleistung. Und im Frühjahr kam da so etwas Optimismus auf. Da hellten sich die Stimmungsindikatoren auf. Die Umfragen zeigten, dass die Einkaufsmanager mehr Lageraufbau betreiben und man hat stärkere Exportzahlen gesehen. Das hat sich so ein bisschen als eine Art Strohfeuer erwiesen, denn ganz vieles von dem, was wir im Frühjahr exportiert haben, ging in die USA. Und das war eine Reaktion auf die erwarteten Zölle oder die Möglichkeit, dass Zölle auf wichtige Branchen erlassen werden. Und diese vorgezogenen Ausfuhren in die USA sind das, was uns jetzt fehlt. Also man klettert auf einen kleinen Berg und fällt dann nochmal in ein tiefes Tal. Das heißt, dieser Aufschwung hat sich dann nochmal herausgezögert. Wir sind auch nochmal in den Erwartungen deutlich pessimistischer als die Institute selbst. Also die haben ja zumindest noch ein Mini-Wachstum. Wir sagen, es wird dieses Jahr 0% Wachstum geben.
Das ist der VfA.
Genau, das ist unsere Einschätzung. Wir denken, dass sich das nochmal weiter rausziehen wird mit der Erholung. Fürs kommende Jahr dürfte dann aber ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein.
Und da wird auch schon deutlich, also der VfA, dein Team, ihr blickt auch nochmal auf diese Studien und überlegt selber nochmal, wie schätzt ihr die Lage ein? Wo unterscheidet ihr euch nochmal gravierend? Also du hast gerade schon gesagt, ja, du bist fast noch ein bisschen pessimistischer, was das Wachstum angeht. Wo gibt's noch Unterschiede?
Ja, also das ist der eigentlich große Unterschied. Ich glaube, wir schätzen die Lage in diesem Jahr nochmal anders ein bezüglich dieser vorgezogenen Exporte und deren längeren Auswirkungen hinten raus. Und ein zweiter Unterschied ist, wir sind auch bei den zinsreagiblen Branchen, so beschreiben wir das, also diejenigen, die eben bei Investitionsgütern vor allen Dingen aktiv sind, sind wir auch nochmal pessimistischer, weil wir die Unsicherheit für sehr hoch halten. Also das, was an handelspolitischen Fragen im Raum steht, das, was aus China kommt, Geopolitik, all das lastet sehr auf Investitionsentscheidungen und das zögert doch viel Nachfrage hinaus und schmerzt eben der deutschen Wirtschaft besonders stark.
Steigen wir in ein paar Punkte nochmal etwas genauer ein, die auch von den Herbstprognosen beleuchtet werden. Einen Punkt haben wir schon angesprochen, Beschäftigung. Ihr sagt auch, die Beschäftigung in Europa ist stabil, die Inflation moderat, das Realeinkommen wächst und der Konsum, der private Konsum, der stützt die Wirtschaft. Also da sieht's eigentlich ganz gut aus. Der Eindruck vieler Menschen dürfte aber ja eher sein, alles ist extrem teuer geworden. Wie passt das zusammen?
Ja, also das Preisniveau ist ja deutlich gestiegen über die letzten Jahre. Also wir hatten ja diese 2 Jahre, wo die Inflationsrate deutlich über dem Ziel von 2% der Zentralbank lag. Das hat sich jetzt normalisiert. Also wir sind jetzt in einem Bereich, wo die Zentralbank wieder, sagen wir mal, die Inflation in den Griff bekommen hat. Das ist die gute Nachricht. Und die Löhne ziehen so allmählich nach. Das heißt, man gewinnt wieder an Kaufkraft, nachdem man wirklich 2 Jahre heftige Kaufkraftverluste real erfahren musste.
Ne? Das heißt also, das ist zwar alles teurer geworden, aber der Lohn steigt auch.
Genau, also wir hatten jetzt 2 Jahre, in denen Inflation hoch war und die Löhne nicht nachgekommen sind. Jetzt sind wir in einer Situation, wo die Löhne sich kräftiger entwickeln und die Inflation wieder im Griff ist. Das heißt, man holt so allmählich die Lücke auf, die man hatte, die sich entwickelt hatte in den Zeiten hoher Inflationsraten. So, und das insgesamt führt dann dazu, dass die Haushalte auch ihr Verhalten normalisieren. Also wir haben auch gesehen, dass die Sparquote, also wie viel legt man beiseite, deutlich gestiegen ist und die normalisiert sich auch wieder. Also die Menschen sind wieder bereit, etwas mehr Geld auszugeben, sodass dann eben dieser Konsum wieder zu einer Stütze der Nachfrage wird.
Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal die Kostenseite anschauen, Zinsen, ne, Kosten, Geld, Verteilungsausgaben belasten die Haushalte der europäischen Länder. Müssen wir alle bald mehr Steuern zahlen oder uns auf einen sozialen Kahlschlag einstellen, weil es uns einfach nicht mehr geht?
Ja, wir haben eine unheimlich schwierige Situation. Also Europa, Deutschland auch im Besonderen, hat sehr lange Jahre davon profitiert, dass die Verteidigung des Kontinents in den USA finanziert wurde. Und man hat jetzt sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass das nicht auf Dauer tragfähig ist. Das bedeutet, man muss die Verteidigungsausgaben in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Union hochziehen. Wir haben gleichzeitig eine Situation, wo eben die Zinslast steigt, dadurch, dass das Zinsniveau insgesamt gestiegen ist. Wir nach eben einem Jahrzehnt günstigen Geldes jetzt wieder mehr Zinsen bezahlen müssen und das die Haushaltsspielräume einschränkt. Das bedeutet, man muss an irgendeiner Stelle sparen und das, was einen da erwartet, sieht man in Frankreich. Daran sind Regierungen zerbrochen und das hat erhebliche Konsequenzen, wenn man eben es nicht schafft, als Volkswirtschaft oder als Gesellschaft vielmehr, sich zu entscheiden, welche Prioritäten man setzt. Und diesen Konflikt, der wird in Frankreich sehr heftig ausgetragen. In Deutschland haben wir uns da ein wenig davon freischwimmen können, weil A, die Verschuldungsspielräume da sind. Also wir können im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften mehr Schulden aufnehmen. Das zweite ist, wir haben auch beschlossen, dass wir Sondervermögen einsetzen wollen für die Entwicklung der Verteidigung und dafür extra Schulden machen wollen. Gleichzeitig haben wir aber im Kernhaushalt auch diese gleichen Entscheidungen zu treffen. Also Also wir sind jetzt nicht auf der Insel der Glückseligen, sondern werden in den nächsten Jahren auch wirklich teilweise harte Entscheidungen treffen müssen innerhalb des Kernhaushalts, was finanziert wird und was nicht.
Das heißt, die Debatte ist noch nicht vorbei. Anderer Punkt, wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, ihr beschreibt ja auch, dass die Wirtschaftsschwäche insgesamt hausgemacht ist. Das hast du auch gerade schon angesprochen. Es gibt eine strukturelle Schwäche, meintest du. Welche Baustellen müssen da angegangen werden, damit diese Schwächen überwunden werden, damit die Wirtschaft wieder wächst?
Also die Probleme der deutschen Wirtschaft sind eigentlich schon sehr gut analysiert und bekannt. Also wir haben ein Problem auf der Technologieseite. Also das, was wir an Innovationen hervorbringen, ist nicht mehr das, was auf dem Weltmarkt primär nachgefragt ist. Da haben andere Länder neue Lösungen auf Grundlage neuer Technologien entwickelt. Wir müssen da deutlich innovativer werden und uns quasi produktseitig neu erfinden. Ja, also das ist ganz offensichtlich. Man zieht immer die Autoindustrie nach vorne, aber da sieht man es halt am deutlichsten. Also es ist offensichtlich, dass dort etwas anderes nachgefragt werden wird in den nächsten Jahren. Und diese Anpassungen, die da passieren muss, die sind halt groß. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind aber auch als Standort weniger flexibel geworden und haben uns da so ein bisschen festgefahren, also in den Geschäftsmodellen, die wir jahrzehntelang gepflegt haben. Und all das, was wir im Bereich der Bürokratie aufgebaut haben, sind schwere Belastungen. Wir sind eben nicht mehr agil genug, um auf Dinge reagieren zu können. Auch das muss angefasst werden. Auch das ist echt bekannt. Und das Dritte ist, wir haben eine Infrastruktur, die marode ist, ganz offensichtlich jahrzehntelang nicht gut genug gepflegt wurde. Auch das sind Erkenntnisse, die wir ja schon seit langer Zeit auf dem Tisch liegen haben. Meine erste Investitionslücke habe ich im Jahr 2013 berechnet. Also das ist schon eine Weile her. Und die Diskussion damals war eine, da hieß es noch, naja, also ob das wirklich zu wenig investiert ist. Ich glaube, das ist eigentlich, oder viele haben dann gesagt, nein, das ist schon alles ganz richtig so. Wir werden ja auch weniger Menschen und so weiter. Ich glaube, der Trugschluss war, dass oder der große Fehler war, dass wir in den Zeiten, wo wir günstiges Geld hätten leihen können, das nicht genutzt haben, um zu investieren. Und das fällt uns jetzt komplett auf die Füße. Wir müssen also jetzt zu teureren Konditionen den Schaden beseitigen, den wir jahrzehntelang aufgebaut haben.
Und genau diese Investitionen, die braucht's aber, damit man neue Produkte entwickeln kann, damit man die Wirtschaft transformieren kann. Wie sieht's denn da aus mit den Investitionen? Wo kommen die her? Braucht's da mehr Anstrengung?
Ja, also es gibt jetzt die gute Nachricht zuerst. Also es gibt jetzt Investitionen zusätzlich, nämlich aus den Sondervermögen, die wir haben. Das bedeutet, im Bereich der öffentlichen Infrastruktur können wir doch damit rechnen, dass wir hier hoffentlich einen Modernisierungs- und Sanierungsschub erleben. Das ist eine gute Nachricht und ich habe das der Franziska auch schon im Podcast gesagt. Eigentlich müssen wir uns über jede Baustelle freuen, die jetzt in der Republik eröffnet wird. Und an jeder Autobahnbaustelle muss stehen, seien Sie froh, Sie haben jetzt hier eine halbe Stunde Stau vor sich, aber in einem Jahr wird das hier alles ganz viel schneller gehen. Also das ist die gute Nachricht. Die schlechtere Nachricht ist, dass wir bei den privaten Investitionen nach wie vor ein großes Problem haben und das kommt aus zwei Ecken. Das eine ist, wir haben durch die Kostenschübe der vergangenen Jahre, also hohe Energiekosten beispielsweise, die Spielräume für Investitionen in den Unternehmen ja eingeschränkt bekommen. Also denen fehlen Investitionen und wir haben jetzt sehr lange Zeit kein Wachstum erlebt. Andere Standorte sind eben davongezogen und da baut sich so eine ganz große, ich würde mal sagen, Modernitätslücke so allmählich auf, weil wir jetzt weniger investieren, das schon seit Jahren tun und damit eben auch immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das ist ein Problem, das müssen wir dringend angehen und eine neue Investitionsdynamik letztlich in der privaten Wirtschaft entfachen.
Ich höre schon so raus, das sind jetzt alles keine neuen Themen. Es klingt auch so, als hättest du da schon oft zugesprochen. Ne? Es geht alles so ein paar Jahre zurück, dieser Investitionsstau, dass wir uns im Prinzip auf alten Produkten ausruhen. Und auch die gesamten weltwirtschaftlichen Verwerfungen sind ja nicht komplett neu. Also Protektionismus in den USA, das kennen wir schon, nämlich aus der ersten Amtszeit von Donald Trump zwischen 2017 und 2021. Da hatte er sich ja selbst das Motto gewählt, America first. Und was damals so los war, das hören wir uns jetzt mal an.
Die erste Amtszeit von Donald Trump markierte einen Bruch mit der bisherigen US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Die Regierung fokussierte stark auf protektionistische Maßnahmen, darunter umfangreiche Steuersenkungen und die Verhängung von Zöllen auf Importe, was zu Gegenmaßnahmen etwa aus China, Kanada, Mexiko und der Europäischen Union führte. Trump kündigte wichtige multilaterale Abkommen wie das Pariser Klimaschutzabkommen und die Trans-Pacific Partnership auf und bevorzugte bilaterale Handelsverträge. Deutschland, Europa und die Welt reagierten darauf mit großer Skepsis und Besorgnis. In Deutschland intensivierte sich die Debatte über das transatlantische Verhältnis, wobei viele eine Erosion der US-Führungsrolle und eine wachsende Unabhängigkeit Europas forderten. Die US-amerikanische Politik wurde als Rückzug aus multilateralen Verpflichtungen und als Beschneidung des globalen Ordnungsrahmens wahrgenommen.
Das war ein Rückblick auf die Politik von Donald Trump in seiner ersten Amtszeit. Klaus, was haben Deutschland und Europa aus dieser Zeit gelernt?
Leider nicht zu viel. Das ist das, was man im Rückblick sagen muss. Das ist kein Vorwurf. Das ist häufig so, dass man denkt, jetzt hat man eine schwierige Situation überstanden und jetzt geht's wieder weiter wie vorher.
Da dachte man, Joe Biden wird schon richten.
Genau, und das hat sich als ein Trugschluss herausgestellt. Nicht nur, weil Donald Trump jetzt wiedergekommen ist, sondern auch, weil nicht alles, was Trump in der ersten Amtszeit gemacht hat, auch weggegangen ist. Also diese Idee, dieses America First, hat auch die Biden-Administration in anderen Weisen durchaus gespielt. Also wir erinnern uns an diesen großen Inflation Reduction Act, hieß dieses große Wirtschaftsprogramm, woraus diese Bidenomics entstanden sind, wo eben sehr, sehr starke Impulse für die Investitionstätigkeit in den USA hergeholt wurden. Und auch das hatte immer schon das Ziel, so ein bisschen diese Industrieproduktion zurückzuholen in die USA, eine Technologieführerschaft in strategischen Bereichen zu erarbeiten und auch ja vielleicht diese ganz offene Partnerschaft mit vielen Volkswirtschaften ein bisschen zu verändern. Also man hat jetzt da an dieser Stelle eben nicht erkannt, dass es eine gewisse Kontinuität gibt und man hat unterschätzt die Chance, dass eben so jemand wie der Donald Trump wieder ins Amt kommt. So, und jetzt steht man vor dieser Herausforderung in einer Zeit, wo sich dazu noch ein Krieg in der Ukraine gesellt und der Konflikt mit China noch deutlich stärker ausgetragen wird. Also man ist hat eigentlich wertvolle Jahre verstreichen lassen, um sich an bestimmten Stellen unabhängiger zu machen.
Aber warum hat man das gemacht? Also hat man es wirklich nicht kommen sehen, dass sich diese ganze Krise auch des Protektionismus, der ja dahinter steht, dass sich das nochmal verschärft, dass das wiederkommt?
Ja, ich glaube, es gibt auch da gute Dossiers, die ja auch frühzeitig davor gewarnt haben, dass Dinge in diese Richtung sich entwickeln könnten. Auch mit Blick auf die Beziehungen zu Russland gibt es ja schon über lange Jahre die Hinweise darauf, dass man da an der Stelle eben nicht mit so einer ganz freien, offenen Freundschaft Russlands rechnen kann. Und das hat man alles zur Kenntnis genommen, aber Gesellschaften sind, wenn es ihnen gut geht, auch in der Tendenz eher konservativ und freuen sich über das, was sie haben und denken weniger darüber nach, was man morgen auch Neues entwickeln muss oder eben auch verlieren kann, wenn die Dinge sich grundlegend verschieben. Und diese Bequemlichkeit, das Verlassen auf bestimmte Gewissheiten, das hat eben dazu geführt, dass man kaum Veränderungsdruck aufgebaut hat und an der Stelle ja vielleicht auch durch die vielen Krisen, die uns da auch getroffen haben, so ein bisschen abgelenkt wurde von diesen strukturellen Fragen. Nichtsdestotrotz müssen wir es jetzt mit noch umso mehr Tempo und Kraft eben angehen.
Aber was genau angehen? Also Donald Trump kocht sein eigenes Süppchen, hat er damals schon gemacht in der ersten Amtszeit, macht er jetzt umso mehr und versucht sich auf ja die eigene Stärke des eigenen Landes zu verlassen. Muss Europa das jetzt ebenfalls tun, also sich stärker abkapseln, vom Weltmarkt unabhängiger werden?
Also Europa hat eigentlich eine ganz große Stärke, nämlich seinen eigenen Binnenmarkt. Europa ist groß, Europa ist eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Trotzdem ist Europa fragmentiert und kleinteilig, wenn es dann wirklich um die Fragen geht, ja, wo kann ich mein Geschäft aufbauen, wo kann ich meinen Vertrieb aufbauen, welche Unterstützungen gibt es eigentlich, dann hat man in Europa 27 verschiedene Konstellationen. Und das macht es eben so schwer. In den USA ist das nicht völlig gleich geschaltet, aber man hat zumindest einen großen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und dasselbe gilt für China. Und diese Größe macht eben die Macht letztlich der USA und auch Chinas aus. Also sie können, weil sie eben so viel Gewicht haben, auch so viel bewegen. Und daran muss man jetzt arbeiten. Also Europa wird dadurch unabhängig, indem seine eigene Stärke, auch seine eigene wirtschaftliche Stärke endlich voll ausnutzt. Es gibt eine interessante Zahl, die hat der Internationale Währungsfonds ausgerechnet und Mario Draghi hatte das dann unterstrichen. Die Handelshemmnisse innerhalb Europas zwischen den eigentlich miteinander verbundenen Volkswirtschaften sind ungefähr so, als wenn man einen kompletten Zoll auf die europäische Produktion in Höhe von 40% legen würde. Und das ist etwas, massiv. Was natürlich eben, das ist massiv. Also wir reden ja bei Donald Trump über 15% im Augenblick. Und das sind die Dinge, die wir selber in der Hand haben. Und das können wir verändern. Die Frage ist eben, wie reformfähig ist eigentlich eine Europäische Union, wo politische Fliehkräfte so stark eigentlich auf Renationalisierung drücken. Und das ist eigentlich meine größte Sorge, dass wir da ja eigentlich notwendige Reformen nicht anfassen können, weil wir politisch nicht dazu in der Lage sind.
Ganz ohne die USA wird es aber auch in Zukunft nicht gehen in der Weltwirtschaft. Und da ist ja mit ein sehr großes Problem, Donald Trump ist maximal unzuverlässig. Also niemand weiß, wie lange seine Deals eigentlich halten. Wie geht man damit um?
Das ist etwas, was eine Herausforderung ist. Das ist die Unsicherheit, die im Raum steht und das hemmt wirtschaftliche Entscheidungen. Also wenn ich nicht sicher bin, was morgen passiert, dann warte ich ab, was morgen kommt und entscheide nicht heute, wenn ich eine 50-50-Entscheidung zu treffen habe. Und das ist das, was jetzt große Belastung mit sich bringt. Auch da kann man nur sagen, aus dieser Schwäche eine Stärke machen. Also wenn der eine unzuverlässig ist, dann müssen wir die Zuverlässigen sein. Wenn die eine Volkswirtschaft die Größe nutzt und wir in der Fragmentierung zu klein sind, dann müssen wir zusehen, dass wir eben ähnliches Gewicht auf die Waagschale bringen und auf Augenhöhe verhandeln können. Wenn unsere Verteidigungsfähigkeit nicht ausreichend ist, um uns vor Feinden aus dem Ausland zu schützen und wir auf die Hilfe anderer angewiesen sind, die aber nicht mehr kommt, dann müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit verbessern. Das sind die Hausaufgaben, die wir jetzt machen müssen. Und da hilft es eben dann nicht mehr, wenn man dann denkt, ja, in Spanien machen wir aber dann doch noch mal unsere eigene Sache oder in Niedersachsen. Ne? Also je kleinteiliger man dann wird, desto weniger hilfreich.
Handelskonflikte zwischen den USA und China, die gab es ja auch schon mal, nämlich in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Wie wird das Tauziehen der Giganten weitergehen aus deiner Sicht?
Ja, es ist ja ein neben dem den Handelsfragen und der Vormachtstellung wirtschaftlicher Natur geht es da ja auch um eine Systemkonkurrenz. Also letztlich welches marktwirtschaftliche Modell setzt sich hier eigentlich durch und ist erfolgreicher. Insofern wird da alles drauf angelegt werden, dass man sich da am Ende durchsetzt. China hat sich da gut vorbereitet in vielen Bereichen. Also wir haben ja auch viel über diese strategischen Kooperationsprojekte mit den anderen Teilen der Welt gesprochen. Das Projekt der neuen Seidenstraße beispielsweise. Aber China hat auch hohe Währungsreserven angelegt, kann also den Dollarkurs auch selbst beeinflussen, hat eine große Kraft als Geldgeber auch für die USA. Also die haben sich gut vorbereitet. In den USA wird da jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet, auch eine Reaktion zu zeigen. Und sie versuchen eben durch den Technologietransfer vor allen Dingen zu unterbinden. Das sind so diese Wege, die sich da gerade aufzeigen. Wie geht das jetzt weiter? Also was wir hoffen können, ist, dass es eben keine unendliche Eskalationsspirale wird, sondern dass man sich auf eine Art Gleichgewicht irgendwann mal festlegt. Also dass man eben sagt, gut, dann sind das eben 50% Zollniveau, die rechts und links erhoben werden und dann finden die Waren über Umwege dann auch wieder ihren Weg in die Weltmärkte und in die USA und so weiter und so fort. Was wirklich schlecht wäre, wäre, wenn es in so einer permanenten Situation wäre, Zoll hoch, seltene Erden raus oder rein oder drin behalten, strategische Züge im Bereich der Technologie und so weiter und so fort. Das würde wirklich großen wirtschaftlichen Schaden anrichten.
Blicken wir mal zurück nach Deutschland und ganz speziell auf die Pharmabranche. Wir haben es vorhin gehört, die Pharmabranche steht besser da als andere Industriezweige. Aber hören Sie selbst.
Die deutsche Pharmaindustrie bleibt ein Stabilitätsanker. Sie wächst moderat, kämpft aber mit geopolitischen sowie kostengetriebenen Risiken. Der Verband der forschenden Pharmaunternehmen prognostiziert für das Gesamtjahr 2025 ein Wachstum der Branche von rund 2,5%, getragen von stabiler Inlandsnachfrage, Beschäftigungszuwachs und Innovationsaktivität. Allerdings leidet auch die Pharmabranche unter steigenden Produktionskosten, Zöllen und Preisdruck auf wichtigen Auslandsmärkten wie den USA. Margenschwache Hersteller geraten zunehmend unter Druck und Investitionen bleiben geringer als vor der Pandemie. Gleichzeitig gibt es positive Impulse durch Forschung und Entwicklung. 2025 könnten über 40 neue Medikamente auf den Markt kommen, insbesondere gegen Alzheimer und verschiedene Krebserkrankungen.
Klaus, im aktuellen Economic Policy Brief, da habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Da schreibt ihr, ich zitiere, die US-Handelsbeschränkungen treffen die deutsche Pharmabranche besonders hart, da der US-Markt mit einem Anteil von rund einem Viertel der Arzneimittelausfuhren der bedeutendste Einzelmarkt ist. So, und dennoch steht die Pharmabranche vergleichsweise gut da. Wie kommt das?
Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Die USA sind eben der wichtigste Absatzmarkt und die Zollhürden stehen im Raum, sind aber noch nicht eingeführt. Das bedeutet, wir gucken sozusagen nach vorne und sehen die Belastungen auf uns zukommen. Im aktuellen Handel sind sie eben noch nicht eingeführt. Wir haben also nach wie vor eine Situation, wo wir eben mit den USA freien Handel treiben können, aber wissen, dass sich das verändern wird. Und das ist die Belastung, die da auf uns zukommt. Für die Branche eben eine große Unsicherheit. Du hast es erwähnt, das ist der größte und wichtigste Einzelmarkt. Vom Volumen her ungefähr doppelt so groß wie das im Vergleich zur Europäischen Union. Die EU hat aber deutlich mehr Einwohner. Also man sieht, dass es in den USA gewichtige Argumente dafür gibt, eben seine Ausfuhren dorthin möglichst zu schützen. Und als Unternehmen ist es dann eben rational zu sagen, gut, dann tue ich eben alles dafür, dass ich weiterhin die USA beliefern kann. Ohne die USA können wir schlecht überleben.
Ohne die USA können wir schlecht überleben. Könnten die Umsätze denn aber stabilisiert werden, indem man in andere Länder exportiert?
Ja, also das ist natürlich eine Möglichkeit, also neue Märkte zu erschließen. Das ist natürlich ein Weg, den man gehen kann. Allerdings im Gesundheitsbereich häufig gar nicht so einfach. Da gibt es zwei Faktoren zu beachten. Das eine ist, die Gesundheitsversorgung ist in aller Regel dann öffentlich finanziert. Und da kommt es dann sehr darauf an, wie eben in anderen Ländern die Gesundheitssysteme ausgestattet sind. Das zweite ist, die pharmazeutischen Produkte, die innovativen sind, unterliegen einem Patentschutz. Der wird aber nicht global überall gleich behandelt. Das bedeutet, die Ausfuhr in ein Land kann auch gleichzeitig bedeuten, dass dort die Kopie des Produktes angefertigt wird und man eben von seinem geistigen Eigentum gar nichts mehr hat. Das ist beispielsweise ein Hemmnis für den Handel mit Indien. Eigentlich ein Riesenland und wo man eigentlich auch viel Potenzial sehen kann. Aber durch diese sehr wenig ausgebauten Schutz geistigen Eigentums ist das für Pharmaunternehmen eigentlich ganz schwierig, überhaupt seine Produkte dort an den Markt zu bringen. Also man hat da ja global gesehen Chancen, aber die müssen auch erstmal erschlossen werden und das ist nichts, was man ganz kurzfristig mal machen kann. Das bedeutet, die USA werden auf absehbare Zeit eben auch der wichtigste Markt bleiben.
Wie sieht's denn nun aus mit dem US-Zollsatz auf pharmazeutische Güter aus der EU? Also du hast gerade schon angesprochen, ne? Da sind diese 15% im Raum als Obergrenze. Bleibt's dabei oder dreht sich das Glücksrad im Oval Office noch ein bisschen weiter?
Ja, das Glücksrad wird sich möglicherweise nochmal drehen. Wir haben da ja auch schon alle möglichen Zahlen gesehen. Also von 15% bis 250% ist, glaube ich, die Spanne von möglichen Zollsätzen, die da diskutiert wurden. Man ist da so ein bisschen in der Unsicherheit. Dieses Handelsabkommen oder dieses Rahmenabkommen zu einem Handelsabkommen zwischen Europa und den USA gibt da ein wenig mehr Guidance. Die Interpretation der europäischen Seite ist, dass wir hier eine Obergrenze von 15% haben. Das ist nicht in der Eindeutigkeit von den USA bestätigt. Es gibt auch die Bestrebungen, bestimmte Produkte oder Produktgruppen von den Zöllen auszunehmen. Das sind vor allen Dingen die Waren, die für die Breitenversorgung in den USA wichtig sind, beispielsweise Insuline oder Antibiotika oder bestimmte Generika, die möchte man eben natürlich nicht mit Zöllen belasten, weil das dann unmittelbar für die Haushalte zu einem Problem würde.
Könnt ihr denn bei all den Unsicherheiten trotzdem prognostizieren, wie sich die Exporte nächstes Jahr entwickeln könnten, also aus dem Bereich der Pharmaexporte?
Ja, wir haben das gemacht. Das ist natürlich unter einem gewissen Vorbehalt. Und wir haben den Auslandsumsatz prognostiziert, der auch im kommenden Jahr zulegen wird. Also das Auslandsgeschäft hat sich in diesem Jahr schon ganz gut entwickelt. Wir rechnen damit, dass das ungefähr 2,5% nach oben geht. Und im kommenden Jahr haben wir immer noch ein Wachstum von unter 1%, aber trotzdem ein Wachstum in den Büchern stehen. Das ist etwas, was natürlich unter Vorbehalt steht. Also wenn in den USA die Handelsbarrieren hochgezogen werden und die Belieferungen dann nicht mehr in den Umfang stattfinden, dann wird auch diese Prognose für den Außenhandel revidiert werden.
Kommen wir mal zum anderen Punkt. Wir haben es gerade im Einspieler gehört, die Pharmabranche ist sehr innovationsfreudig. Wo kommt diese Innovationsfreude her bei all den düsteren Aussichten auf dem Weltmarkt?
Ja, die Innovationsfreude ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, hausgemacht oder erzwungen. Ja, also die Pharmapatente, also das der Zeitraum, den man dann exklusiv für die Nutzung seines geistigen Eigentums hat, ist eben beschränkt. Und wenn man nicht ständig in neue Produkte investiert und neue Innovationen vorantreibt, dann wird irgendwann das Geschäftsmodell einfach aufhören. Ja, also man kann eben nur 10 Jahre seine Investitionskosten erwirtschaften oder wieder reinholen und danach muss man was Neues haben, sonst ist das an der Stelle vorbei. Und diese Innovationsfreudigkeit ist also sozusagen ein bisschen von außen reingetragen. Das andere ist, wir haben aber auch wirklich große technologische Chancen und Sprünge vor uns. Also diese ganze personalisierte Medizin und all das, was da in dem Bereich individueller Medikamentierung stattfindet, das sind Dinge, wo richtig viel Musik drin steckt. Auch im Bereich der Onkologie gibt es große Sprünge, die wir jetzt in den nächsten Jahren sehen werden. Und all das, diese neuen Technologieplattformen, die werden jetzt genutzt und werden neue Therapien drauf aufgebaut.
Also erstmal ein ganz positiver Blick in die Zukunft. Kommen wir zur Beschäftigung. Da hatten wir eingangs drüber gesprochen. Da steht die Pharmaindustrie besser. Da hat sich besser entwickelt als in der Gesamtwirtschaft. Wie kommt das?
Also wir haben in der Industrie seit 2019 eigentlich Stellenabbau. Also das ist vor der Corona-Krise hat das eingesetzt, hat im Automobilsektor jetzt weit um sich gegriffen, aber auch im Bereich des Maschinenbaus in der Chemie. Da gibt es eigentlich kontinuierliche Rückgänge in der Beschäftigung und es gibt in Deutschland quasi nur 2 Branchen, die seither Beschäftigung aufgebaut haben. Das ist die Pharmabranche. Und das ist etwas, wo man auch für die nächsten Jahre optimistisch sein kann, wenn die Investitionen, die jetzt hier an den Standort gekommen sind, eben wirklich ans Netz gehen und die Produktion startet, werden auch dort weitere Beschäftigte gesucht. Das bedeutet, hier sieht man so ein bisschen den industriellen Strukturwandel. Wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Dynamik beim Stellenaufbau. Und deswegen ist es so wichtig, eben gerade innovative Zukunftsbranchen zu stützen.
Blicken wir mal konkret aufs nächste Jahr. Wie geht's weiter mit der Wirtschaft, speziell im Pharmabereich hier in Deutschland? Habt ihr da eine Prognose?
Ja, wir rechnen schon damit, dass wir auch jetzt nach guten Jahren weiterhin wachsen. Also wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr auch die Produktionsleistung um 1% steigen wird. Das ist unsere Erwartung. Nachdem wir dieses Jahr recht kräftiges Plus von rund 3,2% hatten, ist das schon etwas, wo man weiter drauf aufbauen kann. Man muss das auch immer in Relation sehen. Also die restliche Industrie schrumpft, also in diesem Jahr um gut 1,5%. Im kommenden Jahr gibt es da so ein Mini-Wachstum, knapp 0,5%. Deswegen ist die Branche nach wie vor ein Bereich, in dem man ein bisschen überdurchschnittliches Wachstum sehen kann und darauf sollte man entsprechend setzen.
Braucht es noch so ganz zum Schluss mal betrachtet so einen ganz wichtigen Impuls aus der Politik, den du dir wünschst?
Ja, ich glaube, wir haben eine Herausforderung, auf die wir noch keine Antworten haben. Und da haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen. Also die Frage, wie geht man mit den Entwicklungen in den USA und insgesamt in der Welt um? Also die strategische Antwort Europas und die strategische Antwort Deutschlands auf diese Herausforderung ist noch nicht gegeben. Und daran müsste man jetzt ganz dringend arbeiten. Das bedeutet, wir hatten einen guten Prozess für eine Pharmastrategie mit der letzten Bundesregierung. Das hat zu tollen Ergebnissen geführt und entsprechend auch zu positiven Entwicklungen in der Branche. Die Rahmenbedingungen haben sich jetzt aber deutlich verändert, gerade die externen, und darauf muss man entsprechend neue Antworten geben. Deswegen ist es gut und wichtig, dass man jetzt auch hier im Gespräch mit der Bundesregierung versucht, die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Es bleibt also herbstlich und stürmisch beim Blick auf die Wirtschaft und gerade auch auf die Weltwirtschaft. Das war Makroskop für diese Ausgabe mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du wieder da warst.
Danke, Philipp.
Weitere Informationen des VfA finden Sie unter www.vfa.de. Als nächstes an dieser Stelle wieder die Makroskop Shorts. Klaus Michelsen und meine Kollegin Franziska Walser laden Sie ein zu einem Update mit News aus der Wirtschaftspolitik. Machen Sie es gut, ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.